Ja, einen ganz herzlichen guten Morgen von Eva und mir. Wir sind heute schon bei Nacht losgefahren, also kurz vor 7 Uhr. Da war es noch ganz dunkel. Gell, das sind Zeiten, da liegt der eine oder andere vielleicht noch gemütlich im Bett. Aber es hat sich gelohnt, schon allein um der Fahrt willen. Weil es war alles, zumindest auf den ersten 200 Kilometern, mit Raureif überzogen, alles weiß. Das ist so ein Bild, ja, wie der, das heißt mal im Jesaja, wenn eure Sünde blutrot ist, dann soll sie schneeweiß werden. Und dann ist doch die Sonne aufgegangen, also hier haben wir keine Sonne mehr gesehen, aber hier als ein leuchtend rote Kugel zunächst und hat das Ganze noch beleuchtet. Eva hat natürlich wie immer ununterbrochen fotografiert und ihr könnt die Ergebnisse dann auf Facebook sehen, falls ihr mit ihr dort befreundet seid. Das ist ihre große Passion, auch durch Kunst, durch Bilder, Menschen die Schönheit Gottes zu zeigen. Vielen Dank für den wunderbaren Lobpreis. An das ganze Team, ihr habt uns die Liebe Jesu ins Herz gesungen. Was bringe ich dir, was kann ich dir geben, haben wir gesagt zu Jesus. Ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben. Das tue ich immer wieder neu, dürfen wir immer wieder neu sagen, so wie es gut ist, wenn wir ab und zu mal wenigstens zu unserem Partner sagen, ich hab dich lieb. Ich musste das auch mühsam einüben, aber es gelingt, je öfter man es tut, dann fällt es einem auch immer leichter. So dürfen wir das auch zu unserem Herrn Jesus sagen. Ich hab dich lieb. Du bist meine Liebe. Du bist mein Freund. Du bist der, der mit mir geht. Ich habe ein Wort aus dem Matthäusevangelium, das unser Herr Jesus selber gesagt hat, in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 9. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes oder Söhne Gottes heißen. Glückselig die Friedensstifter. Denn sie werden Kinder Gottes heißen. Jesus sagt zu denen, die bemüht sind, Frieden zu stiften, dass sie glücklich zu preisen sind. Willst du ein Friedensstifter sein? Das ist meine Frage heute Morgen. Es gibt ja Menschen, da hält man sich lieber etwas fern. Und es gibt Menschen, in deren Nähe fühlt man sich wohl. Und die einen sind die, die Frieden mitbringen, und die anderen sind die, die Unruhe, Streit, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit mit sich bringen. Jesus möchte, dass wir Friedensstifter sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dem Psychiater, der eine große Landesklinik besuchte mit den verschiedensten Einrichten, wo Menschen untergebracht waren, die Probleme hatten, mehr oder weniger massiv. Und der Direktor führte ihn herum und zeigte ihm all die Räume und Abteilungen. Und irgendwann hat der Psychiater gefragt, gibt es hier eigentlich auch normale Menschen oder sind die alle verrückt? Und dann hat der Direktor ihm geantwortet, eigentlich sind alle verrückt, außer natürlich Sie und ich. Hat er kurz innegehalten, obwohl bei Ihnen bin ich mir auch nicht mal so sicher. Die Schwierigen, das sind immer die anderen, nicht wir. Und dabei hat jeder von uns, wenn er ehrlich ist, seine Fehler, Schwächen, Begrenzungen, Marotten und Eigenheiten. Und wir sollen uns dennoch einander annehmen, aneinander wachsen und miteinander reifen. In Sprüche 27, Vers 17, da heißt es, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Eisen wird scharf durch Eisen und ein Mensch schärft das Angesicht des anderen. Das Bild, das dahinter steht, ist der Schmied, der ein Werkzeug schärft in seiner Werkstatt. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand live gesehen hat. Manchmal vielleicht auf irgendwelchen mittelalterlichen Märkten kann man das noch anschauen oder im Fernsehen in einer Reportage. Da fliegen die Funken, das Metall reibt an Metall, es braucht Reibung, um die Klinge scharf zu machen. So wie wenn ihr ein Messer schärft, das stumpf geworden ist, dann braucht ihr einen anderen Gegenstand, um das wieder scharf zu machen. Und genau dieses Bild gebraucht die Bibel, um uns etwas Wichtiges über menschliche Beziehungen zu lehren. Wir brauchen einander, um zu wachsen. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und manchmal hilft uns auch die Gemeinde Jesu dazu. Da kommen wir auch mit unvollkommenen Menschen zusammen. Du bist natürlich vollkommen, aber die anderen, die sind es nicht. Und deshalb sagen die manchmal zu dir Dinge, die dir nicht so gefallen oder grüßen dich nicht so am Morgen oder nicht so, wie du es erwartet hast oder übersehen dich mal. Und dann kannst du ja sagen, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Die waren gar nicht nett zu mir. Ich suche mir jetzt die nächste Gemeinde. Und dann bist du dort, aber nach kurzer Zeit merkst du, ach, da bin ich auch übersehen worden. Und dann gehst du in die nächste Gemeinde. Und jeder Gemeinde erlebst du das gleich und irgendwann sagst du, jetzt gehe ich gar nicht mehr in die Gemeinde. Ich bleibe zu Hause, ärgert mich niemand und schau mir vielleicht einen Fernsehgottesdienst an. Das ist nicht das, was der Herr von uns möchte. Er möchte, dass wir uns dem aussetzen. Und ich kann euch eines sagen, durch die schwierigsten Menschen habe ich am meisten gelernt. Wenn alle nett und fröhlich zu mir sind, das ist schön. Aber wenn dich einer so richtig ärgert, dann kannst du Vergebung lernen. Dann kannst du lernen, trotzdem freundlich zu sein und all diese wunderbaren Dinge. Ist wirklich so. Und die Menschen, die mir am meisten Mühe gemacht haben, die haben am besten an meinem Charakter gearbeitet. Halleluja. Gott hat uns nicht als Einzelkämpfer geschaffen, sondern als Gemeinschaftswesen. Unsere Beziehungen, ob in der Familie, in der Gemeinde, unter Freunden, die prägen uns. Und manchmal ist das angenehm und manchmal ist das herausfordernd. Aber gerade in der Auseinandersetzung mit anderen wird unser Charakter, unser Glaube geschliffen und entwickelt. Und manchmal, habe ich vorhin schon angedeutet, kommt es auch unter Christen zu Streit und zu heftigen Auseinandersetzungen. Und manche haben da so ein idealistisches Bild und sagen, in der Urgemeinde und bei Jesus, da war alles immer schön friedlich, aber heute ist das alles anders. Stimmt nicht. Wenn wir die Berichte mal genau lesen, nur mal seine Jünger, dann sehen wir, wie die Jünger sich vor allem immer über eine Frage miteinander gestritten haben und Diskussionen geführt haben. Wisst ihr, welche Frage das war? Ihr wisst es. Wer ist der Größte unter uns? Wer ist der Beste unter uns? Wer macht die meisten Wunder? Bei wem? Wer betet am längsten? Wer gibt den größten Zehnten? Wer ist von uns der Beste? Irgendwie scheint es zutiefst in uns angelegt zu sein, sich mit anderen zu vergleichen und dadurch besser sein zu wollen als der andere. Und wir sollen aufhören damit. Und Jesus weist sie immer wieder zurecht, aber einmal fragt er sie, was habt ihr jetzt miteinander geredet? Und dann heißt es, und sie aber schwiegen, weil sie betroffen waren, weil niemand was sagen wollte. Und dann nimmt Jesus ein kleines Kind und stellt es in ihre Mitte und sagt, wenn ihr nicht genauso abhängig, demütigt werdet wie dieses Kind, dann könnt ihr gar nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und auch unter den Jüngern gab es Konflikten. Und auch unter den größten Aposteln gab es Konflikte. Paulus und Barnabas haben sich so zerstritten über die Frage, ob Johannes Markus jetzt nochmal mitgenommen wird auf die Missionsreise, der vorher versagt hatte, oder nicht, dass sie nicht mehr miteinander gegangen sind, sondern sich getrennt haben. Gott hat es am Ende doch zum Guten benutzt. Paulus schreibt am Ende seines Lebens, bring mir den Johannes Markus, der ist mir nützlich zum Dienst. Aber ich wollte das nur damit zu veranschaulichen, die ideale Welt, die manche sich vorstellen, die gab es auch nicht im Neuen Testament. Wenn wir die neuen testamentlichen Briefe lesen, die an Christen geschrieben sind, dann wird da gesagt, betrügt euch einander nicht, belügt einander nicht, spanne nicht der eine dem anderen die Frau aus. Steht tatsächlich so drin im Epheserbrief. Es wird alles an Christen geschrieben. Und das zeigt uns, wir leben nicht in dieser vollkommenen Welt, auch wenn wir schon an Jesus glauben, die sich manche vorstellen. Und wir müssen lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Und da sucht Jesus Friedensstifter in einer Welt voller Konflikte, Unruhe, Streit. Und er sagt, die, die das tun, das sind Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes. Und das nennt er sie deshalb, weil Gott selbst der Gott des Friedens ist. 1. Korinther 14, 33. Jesus wird der Friedefürst genannt. Jesaja 9, Vers 5. Und durch Christus hat Gott Frieden zwischen sich und uns geschaffen. Kolosser 1, Vers 20. Da heißt es ab Vers 15, er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat. Durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde und was in den Himmeln ist, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt. Jesus ist der Friedefürst, der Frieden zwischen Mensch und Gott geschaffen hat, der dich versöhnt hat mit ihm, so wie wir es gesungen haben in mehreren dieser Lieder, wenn ihr auf die Texte geachtet habt. Wenn wir Frieden stiften, dann spiegeln wir Gottes Charakter wider. Wir zeigen, dass wir wirklich seine Kinder sind. Und oft denken wir beim Thema Frieden zuerst an das Ende von Kriegen oder an Harmonie zwischen Menschen. Aber der biblische Friede, Shalom, bedeutet mehr. Es ist ein Zustand der Ganzheit, des inneren und äußeren Wohlbefindens. Denke ich immer wieder an das Lied, mir ist wohl in dem Herrn. Die Alten, die kennen das noch. Ich weiß nicht, ob ihr es hier noch singt, aber da kommt es so richtig, mir ist wohl in dem Herrn. Das drückt für mich so dieses Bild des Friedens aus. Und selbst wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht, geht's weiter in der nächsten. Da habe ich keine Sorge, weil ich den Frieden Gottes, den Shalom in mir trage. Also dieser Friede beginnt in unseren Herzen, wenn wir mit Gott versöhnt sind. Durch Jesus Christus empfangen wir diesen tiefen Frieden, der über alles menschliche Verstehen hinausgeht. So finden wir es in Philipper 4, Vers 7. Die Verse wurden heute schon zitiert. Und nur wer selbst in diesem Frieden lebt, der kann auch Frieden weitergeben. Brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die Versuche, Frieden zu stiften, oft nicht funktionieren. Es kann nur funktionieren, wenn dieser Friede in uns lebt und durch uns kommt. Versöhnung ist der Schlüssel zum Frieden. Paulus schreibt, dass Gott uns mit sich versöhnt hat durch Christus, 2. Korinther 5, Vers 18, und uns jetzt aufträgt, diese Versöhnung weiterzutragen. Das bedeutet, dass wir nicht nur selbst Frieden empfangen, sondern auch aktiv für Frieden in unserem Umfeld sorgen. Alles, 2. Korinther 5, 18, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war, die Welt mit sich selbst versöhnt hat, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind die Botschafter Jesu. Wusstest du das? Wenn du kommst, dann kommt Jesus in das Haus des Nachbarn, an deine Arbeit, an deinem Sportplatz, wo du bist. Und du bringst Versöhnung und du bringst Frieden und du bringst Hoffnung mit für Menschen in einer Welt, die keine Hoffnung haben, die keine Liebe haben, die das alles nicht kennen. Halleluja. Wenn wir kommen, dann sollen Menschen sich freuen. Von dem russischen Zar Nikolaus wird berichtet, dass er die Angewohnheit hatte, gelegentlich die Unterkünfte seiner Armeeangehörigen als gut verkleideter Soldat unerkannt zu besuchen. Auch mal schön, ja? Also, der hat da seine Herrschaftskleider abgelegt, hat sich eine Uniform angezogen, vielleicht noch das Gesicht ein bisschen retuschiert und dann ist er zu seinen Soldaten gegangen, um mal zu sehen, was die so sprechen, wie es ihnen geht und was sie so beschäftigt. Bei einer dieser Unternehmungen kommt er eines Nachts an einem jungen Offizier vorbei und dieser war an einem Tisch sitzend eingeschlafen. Und sein Körper hing zusammengesackt auf dem Stuhl, der Kopf ruhte auf der Tischplatte und neben ihm lag ein Bogen Papier und ein Revolver. Zar Nikolaus nahm dieses Stück Papier, das Schriftstück, leise in die Hand und er las es. Und er entdeckte darauf die säuberlich aufgelisteten Spielschulden des Offiziers. Und unter der Gesamtsumme hatte er mit zittriger Hand geschrieben: Wer kann eine solch große Schuld bezahlen? Und ermüdet und deprimiert war darüber eingeschlafen. Eine unheimliche, erschreckende Szenerie, denn der Revolver jagt ja daneben und sollte als Lösung des Problems dienen. Dann hat Zar Nikolaus seinen Schreiber seine Väter herausgenommen und er schrieb unter dieses Schriftstück zwei Worte. Ich, Nikolaus. Wer kann diese Schuld bezahlen? Ich, Nikolaus. Und als er dann aufwachte, ich war ja nicht dabei, hat er wahrscheinlich seinen Augen nicht getraut und gedacht, macht da einer einen Scherz mit mir, bis er herausgefunden hat, es ist tatsächlich so. Es ist ein Bild darauf, was Jesus, der Sohn Gottes, für dich tun möchte. Wer kann diese meine Schuld bezahlen? Ich, Jesus Christus, habe für deine Schuld bezahlt, egal wie groß sie ist. Egal wie schwer sie ist, ich kann es. Jesus starb für unsere Schuld und durch den Glauben an ihn, da erhalten wir die Vergebung unserer Schuld. Die meisten von uns, die kennen das Lied Amazing Grace, erstaunliche Gnade. Und einige kennen sicherlich auch die Geschichte des Liedes, aber vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sie noch nicht kennt. Und wenn wir sie alle kennen, ist es nicht schlimm, das einfach zu wiederholen. Es ist ein furchtbarer Tag auf hoher See, die Wasserwellen schlagen mit ungeheurer Wucht gegen die Schiffsplanken. John Newton, der Kapitän des Schiffes, wird aus seinem Bett katapultiert. Wasser dringt in deine Kajüte ein, er hastet an Deck. Der Sturm hat dem baufälligen Schiff schwer zugesetzt. Große Teile der Holzkonstruktion an Deck sind weggerissen. Die Mannschaft versucht mit aller Kraft, das Wasser aus dem Bauch des Schiffes zu pumpen, aber immer mehr Wasser dringt ein. Notdürftig werden Löcher mit Brettern und Kleidung verschlossen. John hilft selbst an den Pumpen aus bis zur völligen Erschöpfung. Und wieder am Steuerrad versucht er verzweifelt, das Schiff auf Kurs zu halten. Jetzt bloß nicht sinken, nicht jetzt. Denn im Schiffsbauch wartet kostbare Ware darauf, verkauft zu werden. Gefangene Menschen, die der Sklavenhändler John Newton verkaufen wollte. Diesen Märztag im Jahr 1747 hatte er sich anders vorgestellt. Die Überfahrt nach Irland sollte ruhiger verlaufen. Nichts hatte auf einen solch schweren Sturm hingewiesen. Doch der Sturm hält unerbitterlich an. Und da kommt ihm seine Mutter in den Sinn, die ihn den Glauben an Gott nahegebracht hat und auch zu beten. Und dieser harte, unbarmherzige Mann ruft Gott in seiner Verzweiflung um Hilfe an. Und wenig später bekommt Newton die Nachricht, dass der Wassereinbruch gestoppt werden konnte. Und er fängt noch auf der Weiterfahrt an, in der Bibel zu lesen und zu beten. Und an Land gekommen, lässt er die Gefangenen frei, gibt seine Arbeit als Sklavenhändler auf und wird später Pastor der Church of England. Und in der Folgezeit wird er zusammen mit William Wilberforce zu einem der Hauptakteure bei der Abschaffung der Sklaverei in England. Und im Rückblick auf sein turbulentes Leben schreibt er das 1779 zum ersten Mal veröffentlichte Lied Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Unglaubliche Gnade, welch süßer Klang, die einem bösen Schuft wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. War blind, aber nun sehe ich. John Newton hatte Gottes Gnade und Vergebung ergriffen und sein Leben völlig geändert. Jesus spricht nicht von passivem Frieden oder bloßen Nichtstreiten. Friedfertigkeit ist eine Haltung, die aktiv auf Versöhnung hinwirkt. Paulus schreibt, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden, Römer 12, Vers 8. Das bedeutet, wir sollen Streit vermeiden, vergeben, Brücken bauen. Die Brücke heißt die Gemeinde, nicht nur zu Gott die Brücke, sondern die Brücke auch zu den Menschen. Nach Lösungen suchen, selbst wenn es schwerfällt. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn deinen Feind hungert, dann speise ihn. Wenn ihn dürstet, dann gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen aus seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Friedfertigkeit zeigt sich im täglichen Leben, nicht nur in der Gemeinde, in der Familie, wenn wir nachgeben können, anstatt zu streiten. Die meisten Streitigkeiten in einer Familie geschehen wann? Wenn es ums Erben geht. Wenn es Gelder zu verteilen gibt oder Besitz. Und es ist tragisch, welche Familientragödien da geschehen können. Wir haben auch schon geerbt. Ist angenehm, das ist gut. Aber was wir nie getan haben, ist um irgendetwas gekämpft, was uns zusteht. Wir haben das lieber dann den Geschwistern überlassen, wenn sie das wollten. Und es hat uns gut getan, weil Gott hat uns dafür gesegnet, finanziell in allen Bereichen. Du musst nicht um alles kämpfen. Paulus sagt mal im Korintherbrief, es ist so, da wollten sie tatsächlich die Geschwister vor Gericht bringen. Da sagt Paulus, was soll das? Und er sagt ihnen etwas, das fällt uns sehr schwer. Er sagt, selbst wenn ihr übervorteilt werdet, dann vertraut doch darauf, dass Gott euch segnen wird. Abraham und Lot. Es gibt Streit unter den Hirten, als es um die guten Weidegründe geht. Das fruchtbare Land. Und selbst die außenstehenden Völker haben mitbekommen, wie die Nachfolger Gottes sich hier stritten. Und dann hat Abraham zu Lot gesagt, das ist nicht gut, was hier passiert. Und dann sagt er, der Ältere, der eigentlich von Gott berufen war, er sagt zu Lot, such dir aus, was du möchtest. Und Lot greift schnell zu, er nimmt sich die fruchtbarsten Teile des Landes. In der Nacht hat Abraham eine Begegnung mit Gott. Und Gott sagt zu ihm, weil du das getan hast, werde ich dich überaus segnen. Du musst nicht immer um dein Recht kämpfen. Du musst nicht immer deinen Vorteil einfordern. Manchmal hilft es zu verzichten und mit freiem Herzen zu geben, in dem Wissen, dass Gott dir das wieder erstattet. Könnte ich jetzt ganz viele Zeugnisse auch aus unserem eigenen Leben erzählen. Friedfertigkeit. Als ich noch junger Pastor war, so wie unser Freund Julian jetzt, kam ich in eine kleine Gemeinde, die mich nicht bezahlen konnte. 300 DM waren mein Praktikumsgeld, von dem habe ich noch Miete gezahlt. Und es hat bedingt, dass ich eine säkulare Arbeit annehmen durfte und das wollte ich auch. Ich war ja Bankkaufmann von Beruf, aber ich habe bewusst gesagt, ich möchte nicht im Bankbereich arbeiten. Ich möchte eine einfache Arbeit, wo ich abends fertig bin und nicht mehr drüber nachdenken muss. Und dann hatten wir einen Ältesten, der hat bei der Firma Strassager gearbeitet, Kunstgießerei, und der hat mir dort eine Arbeit besorgt, als Arbeiter. Die Kunstgießerei, die hat Grabutensilien hergestellt, Weihwassergefäße und diese Lampen, die man da überall sieht, und die Madonnen und all diese Grabinsignien, die wurden im Feuer gebrannt und danach mussten die poliert werden. Und das war meine Aufgabe, Weihwassergefäße polieren und andere. Auch mal was Schönes. Ich habe zu Anfang schon gesagt bei der Einstellung, ich werde nicht samstags arbeiten und ich werde keine Überstunden machen, weil ich auch in der Gemeinde beschäftigt bin und ich brauche diese Zeit. Und das war alles geklärt. Dann gab es aber Zeiten, wo so viel Arbeit anfiel, dass Überstunden erforderlich waren und auch Samstagsarbeit. Und es haben alle oder nahezu alle mitgemacht, außer dem Herrn Röckle. Weil der hatte ja gesagt, nee, das mache ich nicht. Das hat meinem Kabo überhaupt nicht gefallen. Der junge Kerl da, der kräftig ist, der keine Familie hat, warum arbeitet er Samstag nicht? Aber ich hatte es ja erklärt, warum. Und die nächsten Wochen, die waren nicht einfach für mich. Der hat mich richtig getriezt. Ein Italiener unten von Sizilien, ein Heißsporn, hat mir das Leben nicht einfach gemacht. Ich habe meine Arbeit einfach weitergemacht. Auch nichts betrogen jetzt, wie manche, wenn es dann der Chef weg ist, dass man dann nicht mehr so arbeitet. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht. Und irgendwann ist ziemlich schnell ist die Gemeinde so gewachsen, dass sie mich bezahlen konnten. So viele Leute da. Und dann habe ich meine Arbeit aufgehört, gekündigt. Und an dem Tag, an dem ich dann gehen sollte, hat mein Kapo gesagt, er möchte mit mir noch ein Gespräch. Und ich habe gedacht, so jetzt kommt noch mal so richtig die Generalabrechnung, wie unmöglich ich mich verhalten habe und wie unsolidarisch und alles Mögliche. Wir waren ganz allein im Zimmer. Dann sagt er zu mir, er möchte sich entschuldigen bei mir, dass er sich so gegenüber mir verhalten hat. Das fand ich beeindruckend. Irgendwie hat ihn mein Leben doch angesprochen. Und mein, der mir den Job vermittelt hat, der hat in einer ganz hohen leitenden Position gearbeitet, hat gesagt, das ist kein Mann, der sich für irgendwas entschuldigt. Das ist also völlig ungewöhnlich. Selig sind die Friedfertigen. Das gilt für deine Arbeit, das gilt für deine Nachbarschaft. Du musst nicht dein Recht immer einfordern, weil der Nachbar jetzt seine Zweige oder seine Äpfel oder was weiß ich über deinen Garten wachsen lassen hat und es da reinfällt. Du musst dein Recht nicht einfordern, wenn der auch über deine Hofeinfahrt drüber fährt. Als wir unser altes Haus gekauft haben, weil die Vorbesitzer verstorben waren, da war das Klima in der Nachbarschaft total angespannt, weil der Vorbesitzer mit fast allen Streit hatte, ich glaube, ich kann es so sagen. Und meine Nachbarn, die waren richtig skeptisch. Ja, wie machen wir das mit dem Hof und mit der Überfahrt und wie machen wir das? Und wir haben gesagt, ihr dürft alles so machen, wie ihr wollt. Wir haben da keinerlei Rechte. Und heute haben wir beste Nachbarschaftsbeziehungen seit vielen, vielen Jahren. Selig sind die Friedfertigen. Nachbarschaftsstreitigkeiten beschäftigt die Gerichte über Jahre hinaus, ist eines der häufigsten Themen bei uns. Weißt du was, du kannst sogar für deinen Nachbar mal den Weg freischaufeln im Winter. Einfach so. Und dann schaust mal, was passiert. Oder ihm sonst etwas Gutes erweisen. Tu das doch mal. Ich erzähle noch ein letztes Zeugnis, dann bin ich fertig. Als ich noch Pastor in Geislingen war, hatten wir jeden Dienstag ein Frühstück, ähnlich wie ihr jetzt die Suppenküche anbietet. Eine wunderbare Sache. Zu diesem Frühstück haben wir Menschen eingeladen zu kommen und kostenlos zu essen. Und wir haben dann eine kleine Andacht gehalten nach dem Frühstück und dann haben wir Lebensmittel verteilt, die wir abgeholt haben von Geschäften, ähnlich wie das die Tafel tut. Und viele Menschen sind gekommen, zunächst mal nur aus dem Grund, weil sie hier umsonst Lebensmittel bekommen konnten. Das Arbeitsamt hat uns Menschen geschickt, wir haben dort auch Werbung gemacht, die Sozialbehörden, Sozialämter von überall, und das hat sich auch rund gesprochen. Jeden Dienstag kamen zu den besten Zeiten über 100 Leute. Der ganze Raum war voll. Immer neue Leute, Menschen, die mit dem Glauben wenig bis gar nichts zu tun hatten. Die meisten Bekehrungen entstanden aus unserem Frühstück. Junge Menschen besuchten uns und auch alte Menschen. Ein Mann kam mit 78 Jahren zum ersten Mal zu unserem Frühstück. Und er besuchte es viele Jahre. 1928 wurde er geboren, wuchs in sehr armen Verhältnissen auf, kam 1945 mit gerade mal 17 Jahren in französische Kriegsgefangenschaft. Zum allgegenwärtigen Hunger, den er von klein auf bestens kannte, und der für ihn jetzt noch eine ganz neue Dimension annahm, kamen ständige Demütigungen und brutale Schläge hinzu. Nach zwei qualvollen Jahren, am 12. April 1947, kurz nach Ostern, gelingt ihm die Flucht aus dieser Hölle. Über das Saarland kehrt er zurück nach Württemberg. Er bekommt Arbeit. Eigentlich hätte es jetzt nur noch aufwärts gehen können. Eigentlich Doch der inzwischen verheiratete Mann wurde krank und kränker. Eine Odyssee von Ärzten und Krankenhäusern nimmt ihren Lauf. Am Arbeitsplatz wird der vom Leid verfolgte Mann nur hin und her geschoben und schließlich kommt er in die Frührente und auch in den Rollstuhl. Er bekommt im Alter einen Hirntumor, 3 schwere Operationen folgen, auch seine Frau wird schwer krank und in diesem Zustand kommt er mit 78 Jahren zum ersten Mal zu unserem Frühstück. Und es gefällt ihm. Und er kommt regelmäßig jeden Dienstag, er erhält Lebensmittel, er hört die Andacht, die wir immer wieder in das Frühstück integrieren. Und durch die liebevolle Anteilnahme und Gebete der Mitarbeiter kann sich Joachim, so hieß er, nach und nach öffnen und aus seinem Leben erzählen, Wertschätzung und echte Zuwendung erfahren. Aber da war immer noch die Bitterkeit und der Hass über das, was er als junger Mann in Gefangenschaft erdulden musste und was nachfolgend gekommen war. Er konnte seinen Peinigern nicht vergeben. Und dann geschieht das Wunder. Nach 2 Jahren, 2009, schreibt er mir handschriftlich in Druckbuchstaben seine Geschichte auf. Und ich zitiere aus seinem Brief. In diesen 62 Jahren konnte ich diesen Menschen nicht verzeihen. Vor 2 Jahren kam ich zu euch. Ich konnte bis zum 29. Januar 2009 nicht verzeihen. Am 28. Januar hatte meine liebe Frau den 78. Geburtstag. Da kam auch unser Freund Heinz zu uns. Heinz ist ein Ältester unserer Gemeinde gewesen damals. Wir sprachen von Gott, unserem Vater, und dass ich diesen bösen Menschen schon über 60 Jahre nicht verzeihen kann. Heinz sagte, du musst verzeihen, sonst ist alles umsonst. Ich sagte, ich muss noch nachdenken. Am 29. Januar war ich in der Bibelstunde. Es ging dort ums Verzeihen. Und da habe ich es getan. Viele Seiten umfasst dieser Brief, in dem Joachim dann auch schildert, wie seine körperlichen Beschwerden wesentlich besser geworden sind und er seine sehr starken Schmerzmittel reduzieren konnte. Und er bedankt sich aufrichtig, dass er in der Gemeinde sein kann. Im März desselben Jahres wird er Mitglied und dann lässt er sich taufen. Was nicht einfach war, mit dem Rollstuhl und ihn da hineinzutragen, aber er wollte das unbedingt. Und am Ende seines langen Briefes als Schlusssatz schrieb er noch einmal, und das Schönste ist, dass ich endlich verzeihen konnte. Und Joachim wurde die Güte und Liebe in Person. Er durfte als alter Mensch das Geschenk der Vergebung erfahren. Und er konnte endlich die Menschen loslassen, die ihm so viel Böses angetan haben. Wisst ihr, was sein Lieblingslied wurde? Frei, ganz frei. Jesus macht mich frei, nicht mehr festgebunden durch das Joch der Sklaverei. Zwischenzeitlich ist er in die obere Heimat heimgegangen, aber er hat Versöhnung und Frieden erlebt. Meine Frage an dich ist, hast du diesen Frieden in deinem Herzen? Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Ich kenne euch ja nicht. Bist neu hier im Gottesdienst. Und Jesus stellt dir diese Frage, möchtest du Frieden mit Gott? Möchtest du dich versöhnen lassen? Es gilt auch für die, die die Predigt auf YouTube anhören oder im Livestream sehen. Er fragt dich, möchtest du diese Versöhnung mit Gott? Möchtest du diesen Frieden in deinem Herzen? Dann sag ja zu Jesus. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Die nächste Frage ist, die gilt jetzt für uns alle. Möchtest du Frieden mit deinen Mitmenschen, mit deiner Verwandtschaft, mit deinen Eltern, die vielleicht nicht gut zu dir waren. Das gibt es ja auch hin und wieder. Frieden mit deinen Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen? Möchtest du das? Möchtest du, dass die Bitterkeit, die dich nachts nicht richtig schlafen lässt, die dich wachhält in Gedanken, die dich in Träumen verfolgt, möchtest du davon loskommen? Du sagst, ich kann das nicht. Stimmt. Aber Jesus kann es. Er kann dir die Liebe schenken, übernatürlich, wo du nicht fähig bist, diese selber zu entwickeln. Wenn du sagst, ich möchte das, ich weiß nicht, wie das gehen soll, dann beten wir gerne, dass Jesus mit seiner Liebe, mit seinem Geist kommt und dich frei macht. Halleluja.